Ja, ihr Lieben, einen schönen guten Morgen nochmal von mir an euch alle, soweit ich euch noch nicht persönlich begrüßen konnte. Bin heute leider zu spät gewesen und das ist eigentlich schon ein Einstieg gleich auch in meine Predigt. Ich möchte euch aber noch recht herzliche Grüße auch von meiner Frau Ines übermitteln, die mich leider heute nicht begleiten konnte. Ines und ich durchleben zurzeit eine sehr, sehr belastende Zeit. Der eine oder andere weiß, wir bauen zu Hause um und dieser Zustand, der hält ja schon ein gutes halbes Jahr an und wir können uns ein Leben ohne Baugerüst vorm Fenster und Bagger irgendwo auf dem Hof schon überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und das ist so kräftezehrend und wir arbeiten ja auch noch beide voll, sodass ich so wirklich den Sonntag, das ist eigentlich der Tag, wo ich dann auch immer probiere, so wirklich zur Ruhe zu kommen und wieder ein bisschen Kraft schöpfen will. Und ich habe mir so gedacht in der Predigtvorbereitung, ich denke, vielen von euch wird es nicht anders gehen. Andere Geschehnisse, andere Menschen ziehen und zerren an einem rum, andere Dinge ziehen und zerren an einem rum, aber der Sonntag, das ist eigentlich der Tag, der uns vom Herrn gegeben worden ist, um zur Ruhe zu kommen, um Kraft zu schöpfen. Und aus diesem Grunde soll auch der Gottesdienst, den wir heute zu seinen Ehren feiern, für uns eine Kraftstation, ein Auftanken sein, wie so eine Tankstelle. Und ich denke, auftanken kann man, wie Waldemar auch schon so schön mehrmals jetzt betont hat und wie wir aus den Liedern eben auch so sehen konnten, auftanken durch den Lobpreis und durch die Predigt heute. Und deshalb möchte ich euch so mitgeben, öffnet eure Herzen und öffnet eure Ohren, wie Waldemar das auch schon gesagt hat. Es ist mit Sicherheit für jeden Einzelnen heute was dabei in der Predigt, wo er mal drüber nachdenken kann, wo er angerührt wird und wo er vielleicht mal so in sich gehen kann, vielleicht muss ich da doch ein bisschen was ändern, meine Sichtweise, meine Verhaltensweise vielleicht dabei. Ja, und ich habe mir gedacht, Kraft schöpfen für die nächste Woche. Woraus kann man eigentlich mehr Kraft schöpfen, wir als Christen mehr Kraft schöpfen, als aus dem, was uns von nichtgläubigen Menschen, von den Menschen, die Jesus Christus nicht in ihr Leben eingeladen haben, woraus kann man da mehr Kraft schöpfen? Nämlich aus der Hoffnung, die wir haben. Und deshalb habe ich die Predigt heute einmal mit dem Text versehen, die Kraft des hoffenden Herzens. Da schwimmen wir schon, also Kraft geben, Kraft nehmen. Für unser Herz, die Bedeutung des Herzens, haben wir heute das Wort auch schon mehrmals gehört. Als Predigttext habe ich ausgesucht dann dazu Hebräer 10, die Verse 23 bis 25 und ich habe das auch nochmal mitgebracht. Zack. Jörgson, schalte du mal ein, warte, da haben wir es, wunderbar. Das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, geschrieben an die Gläubigen, an die Hebräer. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern sie einander ermahnen. Zack. Wir haben in diesem Text drei große Blöcke drin, die wir uns heute einmal gemeinsam ansehen wollen und aus denen wir Kraft schöpfen wollen, auch für die nächste Woche. Der erste Block, den würde ich so überschreiben, Beständigkeit der Hoffnung. Wir haben gelesen, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Zunächst sollten wir uns einmal vergegenwärtigen, was wir mit dem Begriff Hoffnung denn so wirklich gemeint ist. Ich denke, jeder von uns hat eine Vorstellung davon. Dieser Begriff Hoffnung begegnet uns sehr, sehr oft. Ich kann mich daran erinnern, mein Vater, der hat ständig jeden Freitag, wenn ich früher als Jugendlicher abhauen wollte, von zu Hause und meine Freunde treffen, hat immer gesagt, ich will mal hoffen, dass du das und das schon gemacht hast, weil sonst geht's nämlich nicht los. Andere sagen vielleicht, oh, hoffentlich bin ich doch nicht geblitzt worden und kriege ein Strafmandat. Oh, hoffentlich habe ich die Klausur nicht versemmelt. Oh, hoffentlich tritt dies oder das nicht ein. Wir kennen die frohe Botschaft. Sie ist in froher Hoffnung oder sie ist in froher Erwartung. Und es gibt auch noch den Spruch, die Hoffnung stirbt als letztes. Also Hoffnung, der Begriff, den finden wir immer wieder in unserem Leben. Und ich habe es mal einmal nachgeguckt. In dem Brockhaus für die jüngeren Gottesdienstbesucher unter uns, also Brockhaus war ein Nachschlagewerk, als es noch nicht hey Google, okay, sag mir mal, was heißt Hoffnung gehabt. Also die Älteren unter uns, Oldschool, die gucken dann noch mal in einem Brockhaus vielleicht nach. Und in diesem Brockhaus, da steht dann, Hoffnung ist eine Vermutung, das ist eine Erwartung, die in die Zukunft gerichtet ist, nach vorne gerichtet ist. Also sie ist noch nicht eingetreten, sondern es geht nach vorne. Auf dem Weg, den wir Menschen gehen, liegt der Teil, den wir mit Hoffnung bezeichnen, dann also noch vor uns. Es gehört zum Wesen des Menschen, dass man hofft. Junge Menschen haben ganz große Hoffnung noch für ihr Leben. Ich will dies machen, ich will das realisieren. Aber auch Menschen, die so im mittleren Teil ihres Lebens sind, um die 40, ja, bin ich schon bald drüber, um die 40 von der Hoffnung her, bin ich natürlich, ich zähle mich schon zu den Älteren. Die wollen noch mal richtig durchstarten und haben auch da ihre Hoffnung. Aber ich denke, auch das wissen viele Geschwister, auch gerade wenn man als älterer Mensch in diesem Leben noch ist, hat man immer noch seine stillen Hoffnungen und Ziele, die man denn verwirklichen möchte. Denn da, wo nichts mehr zu hoffen ist, da ist entweder der Tod schon eingetreten oder die Vollendung, dass wir zu unserem Schöpfer gekommen sind. In Sprüche 11, in dem Buch, wo viele Weisheiten auch immer zu finden sind, Sprüche 11, Vers 7 steht drin, mit dem Tod des gottlosen Menschen geht auch seine Hoffnung verloren. Mit dem Tod des gottlosen Menschen geht auch seine Hoffnung verloren. Daraus kann man ziehen, für die Menschen, die ohne Glauben sind, da beginnt die Hoffnung da, wo sie nichts mehr selber gestalten können, wo sie nichts mehr selber drehen können, wo sie nichts mehr selber bestimmen und zu ihrem Ziel führen können, zu Ende führen können. Und da tritt dann die Hoffnung für sie ein und oftmals ist dann Hoffnung und Frustration sehr, sehr eng beieinander. Für die Menschen, die im Glauben stehen, da ist die Hoffnung überweltlich. Das heißt, sie ist auf Gott gerichtet. Wenn wir etwas hoffen, dann sollte das nicht auf weltliche Dinge sein, auf Ruhm, auf Macht, auf Einfluss, sondern als hoffender Mensch, der im Glauben steht, ist unsere Hoffnung darauf gerichtet, dass wir darauf hoffen, dass Jesus Christus zu uns wieder zurückkehren wird und uns in seine Nähe holen wird, in seine Gemeinschaft mit ihm holen wird. Ein hoffender Mensch ist zugleich auch immer ein glaubender Mensch. Das sind zwei Dinge, die ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Hoffender Mensch und ein glaubender Mensch. Und auch das finden wir in dem Hebräerbrief, einige Verse weiter. Dort steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ein Vers, den ich eigentlich so jedem immer zum Auswendiglernen empfehlen möchte. Das ist für mich der christliche Brockhaus, weil da im Grunde genommen alles drinsteckt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und vor allen Dingen ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hier ist also auch so spürbar, dass unser Blick, der Blick des Gläubigen, in die Zukunft gerichtet sein sollte, auf die Wiederkunft Jesu. Und dieser Blick, unser Blick, der darf nicht getrübt sein, der darf nicht schummrig sein, sondern er muss klar und fest und stark sein. Das heißt, wir haben das vor Augen in unserem Leben, in jeder Lebenssituation. Sicherlich gibt es viele Dinge natürlich, die unsere Konzentration in unserem Leben ständig erfordern. Das ist auch gut und ist auch richtig so. Aber uns sollte in unserem Hinterkopf immer klar sein, das ist das Ziel unseres Lebens. Da wollen wir hin und da haben wir unsere gute und positive Hoffnung auch drauf. Und wenn wir in dem Vers, den wir vorhin hatten, Hebräer 10, 23 bis 25, wenn wir dazu aufgerufen werden, an dem Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten und nicht zu wanken, dann drückt der Verfasser da eine Sorge auch mit aus, aber auch eine Ermahnung. Es geht im Glaubensleben nicht nur um einen guten Start, das heißt, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, ich bin vielleicht auch getauft worden, das hoffe ich für alle. So, und dann geht's mit Volldampf ins Glaubensleben rein und dann irgendwie wann geht's nicht mehr weiter bergauf, sondern eigentlich nur noch linear oftmals oder bergab. Sondern es geht im Glaubensleben vor allen Dingen auch um das Ausharren und um die Beständigkeit dabei auf dem vor uns liegenden Weg. Denn das, was wir als christlicher Mensch oder die Gemeinde, auch so wie wir denn hier so zusammen sind, von unserem Herrn an Erkenntnis geschenkt bekommen haben, durch Predigt, durch Bibelstudium, durch Unterhaltung, wenn wir uns mit anderen unterhalten, das dürfen wir in unserem Weg nicht wieder preisgeben, ihr Lieben. Das, was der Heilige Geist in uns gewirkt hat, was wir so bekommen haben, wo vielleicht der eine oder andere plötzlich sagen würde, da habe ich eine Idee gehabt. Das sind Dinge, die uns der Heilige Geist als Erkenntnis, als Weisheit dann auch schenkt. Das dürfen wir nicht wieder preisgeben, ihr Lieben. Das darf nicht wieder aufgegeben werden. Zum Bekenntnis an Jesus Christus, das heißt, wenn ich ihn in mein Leben eingeladen habe, wenn ich gesagt habe, ja, Herr, ich lade dich ein in mein Leben, sei du mein Herr, ich will mein Leben nicht mehr selber in der Hand haben, sondern ich gebe es dir und bitte dich darum, dass du mich führst und leitest in diesem Leben, weil du es besser weißt, was für mich das Richtige ist, weil du mich dahin führst zu einem guten Ende, wo du mich hinhaben möchtest, da gehört auch die Hoffnung zu, die bejaht wird, dass er nachher wiederkommt, dass er wiederkommt und seine Nachfolger, seine Jünger in seine Gemeinschaft ruft. Und auch das haben wir Petrus, ich gehe mal weiter, in dem ersten Petrusbrief, genau das hat er als sein Vermächtnis sozusagen ausgedrückt und auch an seine Nachfolger geschrieben, an andere Gläubige geschrieben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, und das habe ich auch extra unterstrichen, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung. Das heißt, unsere Hoffnung, das, wo wir jetzt die Kraft rausziehen sollen für unseren Alltag dabei, die soll lebendig sein, die soll mit Leben gefüllt sein, die soll aktiv sein, sie soll sichtbar sein und sie soll nicht verborgen sein. Sie soll nicht vergraben oder verschüttet sein von den Sorgen des Alltags dabei. Sie soll nicht unsichtbar und vor allen Dingen für mich selber oder für andere auch unspürbar sein. Wenn unsere Hoffnung aber so lebendig ist, wie sie eigentlich sein soll, wenn ich da meine Kraft rausziehen kann, dann ist das eine ungeheure Quelle, die uns in die Lage versetzt, Anfechtungen zu überwinden. Nahezu alle Anfechtungen, die wir in unserem Leben erdulden und erleiden müssen, die uns auch nicht erspart bleiben. Weil meine Hoffnung und mein Glaube mir sagen, dass alle diese Anfechtungen, die wir erleiden müssen, hier zunächst an unserem Herrn vorbeigehen müssen. Und das ist für mich persönlich auch eine sehr, sehr große Erkenntnis dabei. Ihr wisst, dass ich 2013 den Sturz hatte, wo ich mir die Hüfte gebrochen habe und an diesem Sturz laboriere ich heute noch. Nichts ist mehr so, wie es vor dem Februar 2013 gewesen ist. Aber jedes Mal, wenn ich Schmerzen spüre, wenn ich spüre, dass ich Probleme habe, in meine Hose einzusteigen, wenn ich spüre, dass mir Gehen Probleme bereitet, dann weiß ich, das musste vorher an meinem Schöpfer vorbei und ich verstehe es nicht, warum mir das passieren musste dabei und warum ich diese Einschränkungen in meinem Leben jetzt hinnehmen musste. Aber ich weiß, das musste an ihm vorbei und dann kann ich mich damit abfinden. Er weiß das Beste, was für mich ja das Richtige auf diesem Weg ist. Und das kann ich allen nur so empfehlen. Da schlagen wir Unmut und Zweifel die Tür zu, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass all das, was wir hier zunächst mal so erdulden müssen, auch im Gebet, nach Gebet, erst an unserem Herrn vorbei musste. Weil er, wie gesagt, weiß, was am besten für uns ist. Er führt uns auf dem rechten Wege. Egal, ob ich vielleicht Probleme mit meinen Kindern habe oder in meiner Partnerschaft habe, oder vielleicht im Beruf, oder vielleicht hat der ein oder andere momentan gar keinen Beruf, keine Ausbildungsstelle. Ihr Lieben, Jesus Christus weiß, warum er uns dieses auferlegt hat. Und irgendwann wird der Punkt kommen, da wird es uns sozusagen wie Schuppen von den Augen fallen. Dann werden wir erkennen, dass das, was wir als Leid empfunden haben, als Erschwernis, was wir eigentlich nur widerwillig angenommen haben, weil wir gesagt haben, das muss doch jetzt nicht sein, Da werden wir dann erkennen, dass es seinen Sinn gehabt hat und dass es am Ende des Weges uns eigentlich weitergebracht hat, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die uns mehr gefeit haben, die uns mehr Kraft gegeben haben, die uns widerstandsfähiger gemacht haben und so vielleicht auch anderen Menschen Kraft geben konnten. Die Hoffnung, die uns Kraft geben sollte, im Hebräerbrief, deshalb, ich weiß, hier in der Gemeinde haben wir den mal, Waldemar ja in der Bibelstunde auch schon mal ganz ausführlich durchgenommen, den Hebräerbrief, wenn ich mich recht erinnere, aber ein Brief, den ich jedem wirklich so ans Herz legen kann. Einige Kapitel vor unserer heutigen Predigtstelle finden wir: Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Dass ihr nicht träge werdet, sondern denselben Eifer beweiset und Nachfolger werdet derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Und das ist ganz sicher diese Verse, ihr Lieben, dass wir da eben nicht in diese Verfehlungen hineinfallen, denn Anfechtungen werden uns immer wieder zuteil werden. Daran besteht kein Zweifel. Aber, und jetzt kommen wir so langsam zu den Stellen, wo wir zum eigentlichen Kraftauftanken heute kommen. Ihr Lieben, wir brauchen uns davon nicht ermutigen lassen. Wir brauchen nicht davor Angst haben vor dem Weg, den der vor uns liegt. Und unser heutiger Predigttext, der sagt auch genau, warum wir eben keine Angst haben brauchen, warum wir nicht entmutigt sein sollen. Denn wir haben einen treuen Gott. Ein Gott, der zu uns steht, ein Gott, der immer bei uns ist. Und da komme ich zum zweiten Teil, den ich überschrieben habe, die Treue in der Verheißung, die Treue in der Verheißung. Wir hatten gelesen, denn er ist treu, unser Herr, der die Verheißungen gegeben hat. Wir dürfen uns freuen und glücklich schätzen, dass wir einen liebenden und einen barmherzigen Gott und vor allen Dingen auch einen treuen Gott haben. Treu, das heißt, Gott steht zu uns und wir können auf ihn und auf seine Zusagen vertrauen. All das, was er uns hier in dem Wort, in der Bibel zugesagt hat, ihr Lieben, und deshalb sollte man auch immer in der Bibel lesen. Da stehen so viele Dinge drin, die wir in unserem Alltag gut gebrauchen können, weil sie uns ermutigen, weil sie uns eben auch Kraft geben. Und diese Treue zu seinen Verheißungen, die haben schon auch das, steht in der Bibel drin, im Alten Testament, unsere Urväter, das Volk Israel, erlebt bei ihrer Wüstenwanderung. Immer wieder haben sie erlebt, dass Gott ein treuer Gott ist, dass er zu ihnen steht, trotz all ihren Handelns dabei. Und vor allen Dingen das Buch der Psalmen werden nicht müde, Gottes Treue zu preisen. Ich habe mal einen Psalm noch mal extra rausgesucht, Psalm 40, der genau das beschreibt, was ich gerade euch weitergegeben habe. Da schreibt der Psalmist aufgrund seiner eigenen Erfahrung, und das gibt er so weiter: Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und deine Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Unser Gott steht also treu zu uns. Er verlässt uns nicht. Auch wenn wir ihn immer wieder enttäuschen. Und ich denke, das ist der Punkt der Selbstkritik, die wir auch selber immer mal üben müssen. Ich weiß, dass ich meinen Gott leider immer wieder enttäusche. Ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin, der es nicht schafft, ohne Sünde durch dieses Leben hier zu gehen. Aber ich bitte immer wieder um Vergebung und ich suche immer wieder die Nähe meines Herrn. Und Gottes Treue, die uns ja Kraft geben soll, Gottes Treue beweist sich gerade darin, dass er dem Gläubigen auch in dieser Anfechtung hilft, dass er ihn nicht alleine stehen lässt. Auch wenn unsere Hoffnung vielleicht manchmal ins Wanken gerät. Ich überlege gerade, ob ich ein Zeugnis geben soll. Ich gebe jetzt einfach mal ein Zeugnis. Wir haben in dieser ganzen Baugeschichte jetzt, was wir machen, Ines und ich, wir haben im Grunde genommen stecken alle unsere Ersparnisse daran, weil unsere Tochter jetzt nach Hause in den Hof ziehen will. Und wir haben, Ines hat einen Traum nachts gehabt, ihr wisst vielleicht, wir unterstützen ja Bible for the Nation, wir sind auf Messen, verteilen Bibel. Und Ines hat einen Traum gehabt, dass wir eine große Summe spenden sollten, trotzdem wir diese ganze Baugeschichte jetzt gemacht haben. Und das haben wir auch gemacht, wir haben sehr, sehr viel gebetet. Aber wir haben es mit einem freudigen Herzen gemacht und ich muss gestehen, dass ich in den ersten Wochen, nachdem wir diese große Summe trotzdem gespendet haben, auch immer wieder so gebetet habe, Herr, gib uns aber trotzdem das Geld, dass wir unser ganzes Bauvorhaben hier zu Ende bringen können. Und ich muss gestehen, dass ich am Anfang immer so dann für mich auch noch so leichte Zweifel damit hatte, hoffentlich macht er das auch, hoffentlich macht er das auch. Aber ich kann euch sagen, dass keine Woche vergeht, es regnet keine Goldtaler in Regen vom Himmel, da braucht sich keiner jetzt Dings. Aber es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwo einer kommt, der uns helfen will. Wo nicht irgendein Handwerker dasteht und sagt, ich sehe, ihr kommt nicht so richtig schleppend voran. Soll ich euch nicht noch da helfen? Soll ich euch nicht noch da helfen? Ich habe noch den Freund, der kann das noch machen. Ich kann den Freund noch machen und er hilft das noch mal. Wie gesagt, er schenkt uns kein Geld, er schickt uns Leute, er schickt uns Arbeiten. Das klappt alles so wunderbar, das läuft wie am Schnürchen bei uns. Und da ziehen wir unheimlich Kraft raus. Auch wenn man das dann eben jetzt sieht, die Situation als solches war jetzt nicht sehr erfreulich. Riesiges Bauvorhaben, wenig Geld, aber wir sind da reingegangen. Und er schenkt uns immer wieder und schenkt uns immer wieder. Und genauso ist es ja hier in der Gemeinde auch gewesen, als wir dieses Gebäude hier gebaut haben dabei. Also, Gott ist treu, ihr Lieben. Ihr müsst euch nur an ihn wenden, ihr müsst zu ihm beten, ihr müsst ihm eure Probleme und eure Sorgen geben. Und er wird euch nicht im Regen stehen lassen. Und ganz wichtig ist es eben, und da komme ich auf den Vers 24, den wir in der heutigen Predigttext auch hatten. Die ersten Verse sind da jetzt ein bisschen dunkler dargestellt. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen. Das ist so der dritte Bereich, Gemeinschaft der Hoffenden. Ein Christ, das heißt jemand, der sich zu Jesus Christus bekennt, der ihn, wie ich jetzt schon mehrfach sagte, in sein Leben eingeladen hat, der sozusagen den Lebensstab übergeben hat, der lebt in der Hoffnung auf die Wiederkehr mit seinem Herrn, aber er lebt nicht alleine, er lebt gemeinschaftsbezogen. Er lebt in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn wir wieder in die Bibel reingucken, das göttliche Urbild des Menschen war auch nicht darauf angelegt, dass ein Mensch Adam ganz alleine durch das Leben ging, sondern auch da war es auf Gemeinschaft angelegt, auf Gemeinschaft mit Eva, auf Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir die Geschichte mit Kain und Abel uns auch nochmal durchlesen, da kann man das ganz genau so spüren, dass es eine sehr enge Gemeinschaft mit Gott gegeben hat. Aber auch in diesem Bereich hat die Sünde das Vorhaben Gottes zerstört. Und zur Sünde von Kain gehört eben gerade ein Leben in der Verantwortungslosigkeit seinem Bruder Abel gegenüber. Ich denke, wir alle kennen die Stelle, wo Gott zu Kain spricht und sagt, du, wo ist dein Bruder, wo ist Abel? Und Kain antwortet ganz trotzig, weiß ich nicht, soll ich etwa der Hüter meines Bruders sein? Was interessiert mich, wo der ist? Keine Ahnung, interessiert mich auch überhaupt nicht. Muss ich mich darum kümmern? Und da sagt Gott ganz klar, ja, wir sollen Brüder und Hüter unserer Brüder und Schwester sein. Und damit sind wir jetzt hier auch angesprochen. Wir sollen nicht alleine leben, wir sollen gemeinschaftsbezogen leben. Wir sollen unseres Bruders oder Schwester Hüter sein. Wir sollen auf unsere Geschwister Acht geben und uns um sie kümmern. Denn wir alle zusammen sind Glieder am Leib unseres Herrn. Und da soll ein Glied auf das andere Glied Acht nehmen, damit es keinen Schaden erleidet oder der ganze Leib geschwächt wird. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Predigt, die ich dazu gehalten hatte seinerzeit. Da habe ich mal eine dicke Eisenkette mitgebracht und habe gesagt, die Gemeinde, die hängt alles an dieser Kette dran. Und die Kette, die ist nur so stark, wie das schwächste Glied in dieser Kette ist. Und genauso, wie es ja auch im 1. Korinther 12 drin steht, empfinden alle Glieder an dieser Kette und sollten eigentlich auch gleich empfinden. Wenn ich das untere Ende einer Kette in eine Eistonne reinpacke, zieht die Kälte nach oben, egal ob man das will oder nicht, aber man hat daran teil. Genauso, wenn ich den unteren Teil in Feuer reinhalte, auch Feuer zieht nach oben hin. Und so ist das eben auch, gemeinschaftsbezogen in einer Gemeinde, und wir sollen aufeinander Acht geben, wir sollen füreinander Sorge tragen. Die natürliche Haltung des nicht erlösten Menschen, des gottlosen Menschen, ist die, dass er sich dieser Verantwortung, dieser Fürsorge für den Nächsten entzieht. Im Gegenteil, viele Menschen gucken sich andere, ihre Mitmenschen an und achten nur auf die Schwächen bei denen, wo ich reingehen kann, wo ich ihn verletzen kann, wo ich das Verhalten des anderen für meine Vorteile ausnutzen kann. Das jüngste Beispiel haben wir jetzt noch wieder in einer Sparkasse in Essen-Borbeck erlegt. Ich weiß nicht, wer es von euch in der Presse gelesen hat. Ein 82-jähriger Mensch bricht vorm Geldautomaten zusammen und liegt auf dem Boden. Vier Menschen steigen über diesen Senioren drüber hinweg und verrichten einfach ihre Geschäfte, interessieren sich da überhaupt nicht für. Und erst der fünfte kümmert sich um ihn. Das führt letztendlich dazu, dass es so lange dauert, bis die Erstversorgung dann da ist, dass dann noch in der Bank verstirbt. Und die vier Menschen sind zunächst mal unerkannt entkommen, aber es wird nach ihnen noch gefahndet. Das ist das Spiegelbild unserer heutigen Zeit, ihr Lieben. Und da sollten wir in keinstem Falle Anteil dran haben. Das sollte in keinem Falle passieren. Wir lesen weiter, dass wir uns zu Liebe und zu guten Werken anspornen sollen. Durch Jesus Christus ist unser Gewissen von den todbringenden Dingen, das heißt von Dingen, die als Sünde zu klassifizieren sind, Betrügereien, Lügen, ich sag mal, Neid, Hass, all diese ganzen Geschichten, diese Verhaltensweisen. Dadurch, dass wir Christen geworden sind, dass Jesus Christus uns ausgelöst hat dabei, sollten wir mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben. Und wenn wir diese Dinge noch in unserem Leben spüren, dann sollten wir dagegen ankämpfen. Wir sind durch sein Werk gereinigt worden. Und die Liebe Gottes befähigt uns, uns gegenseitig zu guten Werken anzureizen. Und das, ihr Lieben, sollte man eben auch ruhig merken. Denn, und nicht zuletzt, sollten wir dabei, wenn wir also auf andere Leute zugehen, wenn wir andere Leute anreizen wollen, dann sollten wir merken, dass es uns nicht um mein Wohl und um meinen Vorteil geht, dass es uns nicht darum geht, dass wir einen guten Schnitt haben, sondern dass wir zunächst als erstes an den Nächsten, an den anderen denken. Das kann ein anderer Autofahrer im Straßenverkehr sein, der uns vielleicht etwas gewagt überholt und wir bremsen, um überhaupt keine Unfallsituation aufkommen zu lassen. Das kann mein Nächster im Supermarkt sein, wo ich mit meinem vollen Einkaufskorb parallel mit ihm auf eine ganz, ganz lange Schlange zufahre und ich denke, gib mal ein bisschen Gas, dann bist du vor dem dran. Ne? Das kann mein Nächster sein, der vielleicht nur mal einmal jemanden zum Zuhören braucht. Obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, setze ich mich mit einem anderen hin oder einer anderen hin, höre zu und denke nicht, der will mich nur voll labern. Oder vielleicht bei den etwas Jüngeren auch noch, ey, laber mich nicht voll, ich habe keine Zeit. Auch bei unseren jüngeren Geschwistern, bei jüngeren Menschen gibt es immer welche, die einfach nur mal was loswerden wollen. Oder mein Nächster, der einfach nur mal ein liebevolles und ein wertschätzendes Wort braucht. Der einfach nur mal geistig gestreichelt werden möchte. Der nur mal als Mensch anerkannt werden möchte. Der gesagt hat, Mensch, das hast du toll gemacht, das finde ich klasse. Mensch, das hast du wirklich für mich als Vorbild gemacht. Oder ich mag dich, du bist ein guter Mensch, und spiegelt man ihm das mal wieder, dass er sich wertgeschätzt fühlt. Und all die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, gemeinschaftsbezogen, einander anspornen zu guten Dingen, zu guten Taten, mich dem Nächsten einmal zuwenden und einmal nähern, all die Dinge, die kann ich natürlich nur machen, wenn ich in einer Gemeinschaft lebe, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Und darum, ihr Lieben, ist es eben so wichtig, dass wir zu Gottesdiensten hier zusammenkommen, dass wir Hauskreise haben, in denen wir zusammenkommen, dass es Gebetstreffen gibt und dass es Bibelstunden gibt. Denn nur da, wenn wir da zusammenkommen, können wir natürlich diese Forderung der Heiligen Schrift auch erfüllen, ihr Lieben. Denn eins ist klar, der christliche Einzelgänger ist nicht in der Lage, Jesu Liebesgebot zu erfüllen. Denn wer sich leichtfertig von der Gemeinschaft der Gläubigen trennt oder wer sich dort entfernt, weil ihm vielleicht der eine oder andere in der Gemeinde nicht passt, oder weil er sonntags morgens lieber ausschläft, anstatt in die Gemeinde zu kommen, der gerät sehr schnell in die Gefahr, die zum Abfall führt. Auch wenn man das für sich selber zunächst einmal nicht so wahrhaben will. Ihr erinnert euch da an ein anderes Bild, was ich mal gebraucht hatte mit der Holzkohle. Christen sind wie glühende Holzkohlen. Wenn die alle auf einem Haufen liegen, befruchten wir uns gegenseitig, erhitzen uns gegenseitig. Wenn du ein noch so glühendes Stück daraus einfach rausnimmst und legst es ganz woanders hin, wird das Feuer in dieser Holzkohle sehr, sehr schnell erloschen sein. Deshalb die Gemeinschaft, ihr Lieben. Lasst uns aufeinander achten, lasst uns aufeinander mit liebevoller Geduld einwirken. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss der heutigen Predigt. Die Predigt sollte euch Kraft geben. Die Predigt sollte euch vergegenwärtigen, dass wir in einer Hoffnung leben, die uns die Anfechtung der heutigen Zeit gestattet zu widerstehen. Wir leben in einer Hoffnung, die uns Kraft gibt. Wir leben als Christen in einer Gemeinschaft, in der wir uns helfen und unterstützen wollen, in der wir uns gegenseitig Zuspruch geben wollen, in der wir uns gegenseitig Kraft schöpfen wollen. Und diese Kraft, die beziehen wir nicht aus unserer eigenen Fähigkeit, sondern das ist die Kraft, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und diese Kraft, die ist unerschöpflich. Unsere Kraft ist begrenzt, ist je nachdem, nach Konstitution, nach Alter, relativ schnell auch erschöpft dabei. Aber gerade die Kraft unseres Herrn ist unerschöpflich. Und die dürfen wir immer wieder neu in Anspruch nehmen. Immer wieder neu, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute können wir uns unserem Herrn zuwenden und sagen, Herr, ich brauche deine Kraft. Gib du mir Kraft, hilf du mir. Denn den Gefahren und den Anfechtungen des weltlichen Lebens können wir am wirksamsten begegnen, wenn wir an der Gemeinschaft der Gläubigen und an der Verheißung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus unbeirrt festhalten. Ich habe zum Schluss noch mal zwei Fragen für uns so mitgebracht. Ich denke, mit Blick auf die Uhr, nehmt die Fragen mal mit nach Hause und probiert mal heute euch hinzusetzen, das, was ihr heute in der Predigt gehört habt, noch einmal zu vergegenwärtigen. Wenn ihr euch einfach mal zu Hause hinsetzt und fragt, weiß ich noch, was der Stefan da erzählt hat? Was weiß ich noch davon? Es geht um diese zwei Fragen. Lebe ich in der Gewissheit, dass mein Gott treu zu mir steht, über mich wacht und mich behütet? Also ist mir diese Kraftquelle, die ich in meinem Leben habe, ist mir diese Kraftquelle überhaupt bewusst oder kenne ich die überhaupt gar nicht? Und die zweite Frage, ist mir die Kraft der Hoffnung bewusst und nehme ich sie auch in Anspruch? Recke ich mich danach aus? Will ich diese Tankstelle anfahren? Öffne ich meinen Tankstutzen und bitte Gott darum, dass er seinen Schnorchel dort reinsteckt und mir Kraft gibt für die Woche? Oder halte ich das alles eigentlich nur für eine fromme Floskel und spüre diese Kraft in meinem Leben überhaupt nicht? Nehmt die Fragen mit, ihr Lieben, setzt euch heute in Ruhe hin und bewegt sie. Amen.